Guten Morgen. Shalom. Mein Name ist Igor Swiderski. Ich bin ein messianischer Jude, bin heute hier mit meiner Familie, mit meiner Frau Vita und zwei Töchtern, Rosalie und Sophie. Und eine ganze Reihe von Leuten aus unserer messianischen Gemeinde in München. Gestern haben wir unser erstes Jubiläumsjahr sozusagen gefeiert. Wir existieren schon seit einem Jahr in München als eine messianische Gemeinde. Ich arbeite zusammen mit einem messianischen Werk, das heißt Beit Sar Shalom. Das wurde eigentlich vor über 100 Jahren in Amerika durch einen Rabbiner gegründet, der zum Glauben an Yeshua, Jesus, gekommen ist. Er hat plötzlich verstanden, er ist unser Messias und er wollte das unbedingt seinen Freunden, Verwandten und so weiter erzählen. Und dieses Werk wurde gegründet in Amerika, das dann als Chosen People Ministries bekannt wurde, der Dienst dem auserwählten Volk, und dann ab 1996 in Deutschland als Beit Sar Shalom, das Haus des Friedefürsten, existiert. Unser Anliegen ist eigentlich schlicht und ergreifend, dass unser Volk zu 99% nicht weiß, dass Yeshua der jüdische Messias ist. Wir haben keine Ahnung. Und es liegt uns sehr auf dem Herzen, vor allen Dingen jüdischen Leuten zu helfen, zu begreifen, dass Yeshua, der jüdische Messias ist, für sie gekommen ist, sein Leben niedergelegt hat, um ihre Schuld zu vergeben und eine tiefe Beziehung mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu ermöglichen. Für mich ist es eine Riesenfreude und ein Vorrecht, mit Ihnen heute diesen Gottesdienst zu feiern und diesen Sonntagmorgen zu teilen. Ich möchte ein Thema ansprechen, das eher würzig ist. Israel im Plan Gottes. Was machen Sie in Ihrem persönlichen Leben mit Israel? Eine komische Frage, nicht wahr? Wahrscheinlich nicht viel. Vielleicht nicht viel, einige sehr viel und haben das Ziel, mindestens 80 Mal nach Israel gereist zu sein. Wir lesen sehr oft von Israel in der Bibel. Wir hören so einigermaßen oft von Israel in den Nachrichten. Warum müssen wir eigentlich die ganze Zeit über Israel sprechen? Es gibt so viele verschiedene Nationen und Länder. Warum immer wieder Israel? Wissen Sie, wenn es jemals einen Test des Glaubens gegeben hat, dass die christliche Kirche Jahrhundert nach Jahrhundert nach Jahrhundert total verhauen hat, ist das genau diese Fragestellung. Was machen wir mit Israel? Die Antwort auf diese Frage, was mache ich mit Israel, spricht Volumen, spricht bücherweise über mein Verständnis der Schrift, mein Verständnis von Gott. Es ist eine so wichtige Frage. Und ich möchte, dass wir diese Frage, dieses Thema heute in drei Schritten ansprechen. Und zwar einmal, was ist die richtige Perspektive? Also richtig heißt eigentlich biblische Perspektive auf Israel. Was ist das biblische Prinzip? Wie verstehen wir das? Was ich denn mit Israel machen soll? Was lehrt die Bibel dazu? Und dann vielleicht es ganz kurz zusammenfassen, auf den Punkt bringen. Und ich würde ganz einfach mit der richtigen Perspektive anfangen. Und zwar von Anfang, das ist das Fundament der biblischen Lehre. Am Anfang schafft Gott so ziemlich alles. Er ist wie ein Muttervogel, der ein Nest für seine Vöglein baut. Und es wird immer kleiner, bis er praktisch an diesem wunderschönen Garten von Eden arbeitet. Und dort bringt er auch die beste und wichtigste Schöpfung, die Menschen, die er in seiner Gestalt, in seinem Antlitz geschaffen hat, damit die Menschen diese Verbindung mit Gott haben. Und dass das Wichtigste, das Wunderschönste an diesem wunderbaren Ort, den Garten von Eden, ist, dass Gott dort ist. Er hat das Ganze nicht gebaut und hat ein anderes Projekt in einer anderen Galaxie angefangen. Er hat nicht das Ganze geschaffen und ist jetzt auf der anderen Seite der Erdoberfläche, irgendwo an den Bahamas, und hat eine schöne Zeit. Er ist genau dort, wo er auch uns hingebracht hat, in diesem wunderschönen Garten Eden. Und das Leben ist Paradies, wie wir es uns heute gar nicht vorstellen können. Und in diesem wunderschönsten Ort passiert eigentlich das Schrecklichste überhaupt. Wir Menschen fangen an zu glauben, dass Gott eigentlich gar nicht auf unserer Seite steht. Wir denken, dass das Wort der Schlange glaubwürdiger ist als das Wort Gottes. Und wir schaffen Gott ab. Wir denken, dass wenn wir unser Glück in unsere eigenen Hände nehmen, dass es viel besser aussehen wird. Dass wenn wir richten werden, was das Gute und Böse ist, dann wird es viel besser klappen in unserem Leben. Und so rennen wir von diesem Gott. Wir lösen uns von der Quelle des Lebens und fangen an, sofort zu sterben. Man kann sagen, dass jedes Tröpfchen von Leid, jede Träne, jedes Sterben mit dieser Geschichte zusammenhängt. Mit der Geschichte, wie wir unseren Schöpfer, unseren Vater, die Quelle des Lebens verlassen und anfangen zu ertrinken in diesem Meer des Leidens, des Hasses, des Mordens. Die meisten Menschen auf dieser Welt kennen Gott nicht einmal. Die meisten sind wahrscheinlich auch keine Mörder und wissen gar nicht, dass sie ein Problem mit Gott haben. Sie wachen nur jeden Morgen auf und denken, Mensch, heute werde ich eine wunderschöne Zeit haben. Ich werde diesen Tag genießen. Aber ohne dich kenne ich ja noch nicht einmal. Wir leben auf seiner Erde, wir atmen seine Luft und wir kennen noch nicht einmal seinen Namen. Gibt es eine Hoffnung für diese Menschheit? Gibt es sie? Und wir würden natürlich an dieser Stelle sehr gerne Jesus Christus sagen, aber noch nicht. Eigentlich fängt es wo ganz anders an, nämlich mit einem Mann, der heißt Abraham. Und Abraham hat eine sehr seltene Gabe. Er glaubt dem, was Gott sagt. Er glaubt ihm einfach. Gott sagt, verlasse alles, was du kennst, mach dich auf den Weg, wohin du gar nicht weißt. Und ich werde dich segnen, ich werde mit dir sein. Und das eigentliche Versprechen, das Größte, das Gott ihm gibt, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde, alle Familien, alle Völker, diese gesamte gefallene Menschheit soll gesegnet werden durch diesen Abraham, der einfach dem Herrn vertraut. Und Gott möchte ein Volk durch diesen Mann schaffen, diesen Mann, der eigentlich gar keine Kinder haben kann, mit seiner Frau Sarah. Aber Gott macht das Wunder. Und macht noch ein Wunder, ihr Sohn Isaac wird geboren zu einem unmöglichen Zeitpunkt, wo man normalerweise nicht mehr sehr viele Kinder hat. Sarah ist 90. Isaac hat einen Sohn, Jakob. Jakob wird zu Israel umbenannt und er ist der Vater von Israel. Und das Volk vermehrt sich, Gott nimmt sich dieses Volk aus Ägypten und gibt diesem Volk das Land, das er diesem Volk versprochen hat und fängt an oder fährt vor, durch dieses Volk zu wirken, wie er es dem Abraham versprochen hat, durch dieses Volk alle Nationen zu segnen. Und wir sagen, Moment mal, aber aus der biblischen Geschichte wissen wir, dass es ein sündiges Volk ist. Wie kann Gott durch solch ein sündiges Volk wirken? Die Bibel macht daraus überhaupt kein Geheimnis. Israel ist Teil von dieser verlorenen Menschheit, benimmt sich auch dementsprechend. Und Gott ist sehr effektiv, durch Israel zu seinen Zielen zu gelangen. Zu welchen Zielen? Na, zum Beispiel, dass er sich der Menschheit offenbart in seinem Wort. Man muss natürlich dazu verstehen, dass dieses Buch, egal in welcher Übersetzung, ob Luther, Eberfelder, Züricher, wie auch immer, ein jüdischer Klassiker ist. Geschrieben durch Juden, vor allen Dingen an Juden, definitiv über Juden, das meiste auf Hebräisch. Sogar das Neue Testament, wenn Lukas kein Jude gewesen ist, und er hat das Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben, dann ist er wahrscheinlich der einzige Nicht-Jude, als Ausnahmefall, der an der Verfassung des Wortes Gottes teilgenommen hat. Warum? Ganz einfach, wir haben eine bessere Handschrift. Nein, eigentlich nicht. Der Grund ist, dass Gott sich dieses Volk geschaffen hat, um durch dieses Volk zu wirken. Wir nennen das die Auserwählung Israels. Und manchmal denkt man ganz falsch darüber. Wir denken, es gab all diese verschiedenen Nationen, die Deutschen, die Russen, die Ukrainer, die Nigerianer, die Brasilianer und so weiter und so fort und die Juden. Und wir waren schlauer und sahen besser aus. Dem war nicht so. Es gab keine Juden, es gab kein Israel, hätte niemals geben können. Gott erschafft sich ein ganz neues Volk in dieser verlorenen Menschheit, um dieses Volk und durch dieses Volk, diese verlorene Menschheit, wieder zu sich zu bringen. Noch eine Sache ist, dass Gott Mensch wird. Das ist ganz interessant, das ist ein roter Faden durch die Bibel. Er wandert mit uns im Garten Eden. Er wandert mit Israel aus Ägypten als eine Säule von Feuer und Säule von Wolkensäule. Er kommt übrigens noch, davor noch zu Abraham als drei Männer, zwei Engel. Und wer ist der dritte? Er offenbart sich als Herrlichkeit, als ein glühendes Feuer auf Berg Sinai. Er füllt mit seiner glänzenden Herrlichkeit die Stiftshütte und den Tempel. Und dann kommt er zu uns als einer von uns. Wir sind ja geschaffen in seinem Ebenbild und er kommt zu uns wie er oder wie wir. Und seine Herrlichkeit war deutlich zu sehen, wie Johannes es uns schreibt, nicht mehr als etwas Helles, als helles Licht, sondern als Gnade und Wahrheit. Und wir sagen, Gott wurde Mensch, das stimmt, aber in Raum und in Zeit wird alles viel präziser als nur diese generellen Formulierungen. Also nicht generell Mensch, sondern er wurde zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt geboren, an einem ganz bestimmten Ort, in einer ganz bestimmten Kultur, in einem ganz bestimmten Volk. Welches Volk? Welcher Ort? Welche Kultur? Das Ganze ist jüdisch. Warum? Derselbe Grund. Er hat sich dieses Volk geschaffen, um durch dieses Volk zu wirken, um all diese anderen Völker zu segnen, mit eingeschlossen von Israel selbst. Es gibt diese interessanten Bibelstellen, die das Ganze nochmal klar machen, verdeutlichen für uns. Zum Beispiel Johannes 4, da ist Jeschua in diesem Gespräch mit der Samariterin, wenn Sie sich daran erinnern. Die Beziehung von den Samaritern und Juden war nicht besonders gut. Da war auch so ein Spannungsfeld, vielleicht ähnlich wie Palästinenser und Israelis heute. Und er begibt sich in dieses Gespräch mit dieser Frau und die fangen so eine Debatte an, wer hat denn nun recht, die Samariter oder die Juden? Und für Jesus ist es ganz klar, wer hier recht hat. Er sagt ihr, ihr betet an, was ihr nicht kennt, ihr Samariter. Wir beten an, wir sind wer? Juden. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil, die Rettung, ist aus den Juden. Das hätte er ja eigentlich anders formulieren können, nicht wahr? Er hätte ja sagen können, die Rettung kommt aus Jerusalem, von Zion kommt der Retter, nicht wahr? Und das Gesetz. Hätte er sagen können, wäre ja auch richtig gewesen. Er hätte ja auch sagen können, die Rettung kommt von Gott und ist ja auch richtig. Er hätte ja auch sagen können, du, ich heiße Jehoshua, Rettung Gottes, ich bin der Messias, wäre ja auch richtig gewesen, aber das sagt er gar nicht. Er bezieht das Volk Israel mit in die Rettung der Nationen ein. Er bringt es in diesen Mittelpunkt des Heils Gottes für die Nationen. Es kommt von den Juden. Warum? Weil Gott sich dieses Volk geschaffen hat für seine Ziele und er ist sehr effektiv, diese Ziele durch dieses Volk zu erzielen. Wir sagen, ja, okay, vielleicht mag das ja gewesen sein bis zu einem bestimmten Punkt, wo sie sich gegen diesen Messias gewandt haben, nicht wahr? Und das ist so eigentlich sehr üblich, dass man sagt, bis dahin und nicht weiter, hier ist die Grenze, die Juden haben Jesus verraten sozusagen und Gott hat die Juden verraten. Die sind nicht mehr sein Volk, jetzt sind wir es, die Kirche. Wir haben sie ersetzt, wir sind an ihrem Ort und Stelle. Paulus schreibt darüber. Er schreibt an die Römer und er befasst sich mit dieser Idee, Römer 9 bis 11. Warum denn eigentlich Israel den Messias nicht angenommen hat? Ich meine, es gibt Tausende und Tausende von jüdischen Leuten der damaligen Zeit, die an den Messias geglaubt haben. Heute übrigens weniger als 1%. Aber das meiste Volk schon damals hat den Messias nicht angenommen. Warum? Und Paulus beschäftigt sich damit, Kapitel 9 bis 11, und in Römer 11 sagt er Folgendes: Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und seine Antwort ist ganz klar, das ist ausgeschlossen. Es ist nicht, ja, vielleicht, vielleicht nur ein wenig, vielleicht einige, nein, überhaupt gar nicht. Dieser Gedanke für Paulus ist absurd, ganz absurd. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat, auserwählt hat, geschaffen hat. Er benimmt sich nicht so. Wenn wir das glauben, dass die Juden sich versündigt haben und Gott hat sie einfach weggeworfen, welche Hoffnung bleibt für uns denn übrigens? Wenn das die Praktiken Gottes sind, haben wir gar keine Chance. Das ist nicht der Gott der Bibel, von dem wir hier sprechen. Paulus sagt, das ist unmöglich. Und einige Verse weiter sagt er etwas dermaßen Radikales, dass man es kaum glaubt. Wir würden ja eigentlich annehmen, dass, ja okay, Gott hat sich dieses Volk geschaffen, er arbeitet durch dieses Volk, ganz besonders, wenn dieses Volk gehorsam ist. Paulus sagt, noch viel mehr, wenn dieses Volk ungehorsam ist. In Römer 11, 15 sagt er, denn wenn ihre Verwerfung, Moment, welche Verwerfung? Gott hat sein Volk doch nicht verworfen, richtig. Ihre Verwerfung heißt die, ihre Verwerfung des Messias, dadurch, dass sie den Messias nicht angenommen haben. Denn wenn ihre Verwerfung, man könnte hinzufügen, des Messias, die Versöhnung der Welt ist. Versöhnung der Welt ist kein kleines Wort im Sprachgebrauch des Paulus. Versöhnung der Welt nimmt so ziemlich alles, das ganze Reich Gottes mit ein. Alles, was Paulus macht, seine ganzen missionarischen Dienstreisen, alles, was er macht, diese Gemeindengründungen, die Predigt des Evangeliums, alles, was die Apostel machen, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, das ging in diese Richtung, die Versöhnung der Welt mit Gott. Haben wir ein Problem mit Gott? Haben wir einen Konflikt mit Gott? Ja, den haben wir. Wie gesagt, die meisten Menschen kennen Gott noch nicht einmal auf dieser Welt oder beten andere Götter an. Und was Gott macht, ist, er läuft uns hinterher, er strebt diese Versöhnung mit uns an, er möchte, dass wir Freunde sind, er möchte, dass wir wieder Familie sind, er möchte, dass er unser Vater ist und wir seine Kinder, er möchte sich mit uns versöhnen und wir haben immer geglaubt, diese Versöhnung ist möglich, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist und das ist richtig, aber das sagt Paulus hier nicht. Sehen Sie das, was er sagt? Er sagt, diese Versöhnung wurde möglich, die Versöhnung der Welt von allen Völkern, wie die Propheten es vorhergesehen haben, dass einmal alle Völker den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anbeten werden. Diese Versöhnung ist nur möglich, sagt Paulus, weil Israel seinen Messias verworfen hat. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja was? Das heißt, ich übersetze es. Sie kennen den jüdischen Messias, ihre Sünden sind vergeben und sie haben das ewige Leben, weil Israel seinen Messias nicht angenommen hat. Israel spielt eine super wichtige Rolle in ihrer Beziehung mit Gott. Das gibt's doch nicht. Und Paulus sagt, guck mal, wenn ihr ungehorsam das ewige Leben für alle bedeutet, was wird passieren? Was wird die Annahme des Messias durch das jüdische Volk anders sein als Leben aus den Toten? Neuer Himmel, neue Erde, das neue Jerusalem, der neue Mensch, die Tränen sind weggewischt, kein Tod, keine Krankheiten, kein Leiden, alles ist neu. Gott lebt unter Menschen. Auf eine Art und Weise wie nie zuvor, wenn Israel den Messias annimmt. Und ich wundere mich, haben wir hier eine Rolle zu spielen? Wir, die wir den Messias schon kennen, haben wir da eine Rolle zu spielen? Israel zu helfen, zu verstehen, wer der Messias ist. Sie haben eine Rolle für uns in unserem Leben? Geht es auch rückwärts? Haben wir eine Rolle in diesem Volk? Das ist die Perspektive. Das biblische Prinzip ist eigentlich ganz kurz. Hier möchte ich nur ein paar Bibelstellen unter Visier nehmen, die uns zeigen, wie zum Beispiel Paulus mit Israel umgeht. Und das ist eigentlich ganz klar, wie sah Paulus Israel? Und man kann sagen, Paulus priorisiert Israel geistlich. Wir lesen zum Beispiel in Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Etwas weiter, Römer 11 sagt er, zu euch Heiden rede ich, da ich nun eben Heidenapostel bin, rühme ich mein Amt, ob ich nicht etwa meine Volksgenossen zum Nacheifern reizen und etliche von ihnen erretten könnte. Er ist ja wirklich der Apostel der Heiden, nicht der Juden. Der Rabbiner Shaul geht ins Römische Reich, um nicht Juden von dem jüdischen Messias zu erzählen. Aber jedes Mal, wo er die Möglichkeit hat, sich in eine Synagoge zu begeben, macht er das. Und er erzählt erstmal diese wunderbare Neuigkeit dem jüdischen Volk. Und dann geht er zu allen anderen. Für ihn ist das eine wichtige Priorität. Noch eine kleine Stelle. Als Einleitung möchte ich sagen, ich möchte damit nichts meinen. Einfach nur eine Beobachtung einer wichtigen Stelle, die diesen Bezug zu Israel ganz deutlich macht. Es ist komisch, wenn Sie diese Stelle vielleicht noch nicht so richtig begriffen haben, aber es liest folgendermaßen. Also Paulus macht zwei Sachen. Er priorisiert Israel geistlich, aber auch materiell. Das ist ganz interessant. In Römer 15,27, er schreibt an die Römer und erzählt ihnen, dass verschiedene Gemeinden aus den Nationen, die jetzt an den jüdischen Messias glauben, haben eine Kollekte gesammelt und möchten diese Kollekte an die Bedürftigen in Jerusalem, an die Apostel, an Jeschua glaubenden Juden in Jerusalem senden. Und Paulus sagt, dass sie es auch müssen. Was? Denn wenn die Heiden, die Nichtjuden, an ihren geistlichen Gütern der Juden Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, sagt Paulus, jenen in den Leiblichen zu dienen. Puh, das ist ein bisschen heftig. Man hätte ja sagen können, es ist schön, dass sie so eine Kollekte zusammensammeln. Und das sagt Paulus auch, oder er sagt aber noch mehr. Er sagt, sie sind verpflichtet. Das ist ja was. Warum sind wir verpflichtet? Weil so viel Segen zu uns aus diesem Volk, ohne vielleicht, dass Sie sogar wissen, geflossen ist. Dass wir verpflichtet sind, sagt Paulus, dieses Volk zu segnen. Wir sind die Schuldner von diesem Volk. Wir sollten dieses Volk segnen. Wie? Mit allen möglichen Methoden. Ganz kurz, dazu ein Kontrastbild. Wie sah die Kirche Israel? Lieber Himmel, man glaubt es kaum, aber alles kam irgendwie ganz anders. Innerhalb der ersten Jahrhunderte war die Mehrheit der Jesus-Nachfolger nicht Juden. Und man hat sich folgende Fragen gestellt. Warum glaubt Israel eigentlich nicht an den Messias? Und warum gibt es so viele Leiden? 70 nach Christus wird der Tempel zerstört. 60 Jahre später wird ganz Jerusalem zerstört und Israel durch die Römer zu Palästina umgenannt. Dort hat es angefangen. Damit niemand mehr von Israel spricht, damit Israel ganz ausgelöscht ist. Und Israel begibt sich in die verschiedensten Länder. Und die Antwort auf diese Frage ist, diese Fragen zusammenzubringen. Die Juden leiden, sagen die Kirchenväter, weil sie den Messias verstoßen haben. 4., 5. Jahrhundert nach Christus, 300 Jahre nach Jesus, gibt es diesen Kirchenvater, er heißt Johannes Chrysostomus. Er sagt laute Worte, die hell erklingen und die die restlichen Jahrhunderte der Kirchengeschichte gut charakterisieren. Er sagt, die Juden haben so etwas Schreckliches getan, so eine Schande begangen, für die es niemals Vergebung geben kann. Die Juden, sagt Chrysostomus, haben Gott ermordet. Die Juden sind die Kinder des Teufels. Und dann sagt er diese drei Aussagen in seinen Predigten gegen die Juden. Übrigens, er klingt ähnlich wie Luthers Buch gegen die Juden und ihre Lügen. Und Chrysostomus sagt, Gott hasst die Juden. Ich hasse die Juden. Es ist die Pflicht eines jeden Christen, die Juden zu hassen. Total charakteristisch für die darauf folgenden Jahrhunderte der Verfolgung der Juden durch die christliche Kirche im Namen von Jesus Christus. Zwangstaufen, Vertreibungen, hundertfach aus christlichen Ländern. Die Juden, die unter Christen gelebt haben, hatten ein viel niedrigeres Lebensniveau als die Juden, die unter Moslems gelebt haben. Dass Moslems Antisemiten sind oder dass man Islam mit Antisemitismus heute verbindet, ist eigentlich ein Phänomen der modernen Zeit. Es war schon immer ein Kind der christlichen Kirche. Es gibt Geschichtler, die sagen, der Holocaust wäre unmöglich gewesen, undenkbar, ohne die Jahrhunderte des christlichen Hasses gegen die Juden. Sie, die Juden, haben unseren Herrn ermordet. Wow. Und übrigens, wenn Juden versucht haben, sich irgendwie einzuleben und Jesus anzunehmen, aber trotzdem ihre jüdischen Bräuche beizubehalten, wurden sie bei lebendigem Leibe verbrannt. Denn als Jude darfst du nicht an unseren Herrn und Heiland glauben. Als Jude bist du der Sohn, Tochter des Teufels. Du musst aufhören, Jude zu sein, um an unseren Jesus Christus zu glauben. Irgendwie hat sich alles vertauscht, alles. Alles hat sich irgendwie, wie kam es dazu? Vielleicht haben wir vergessen, diese Perspektive, wer Jeschua war, wer Jeschua ist, welche Rolle dieses Volk gespielt hat, wie sehr Gott uns durch dieses Volk segnet. Heutzutage gibt es viele Aufbrüche. Bei euch. Heutzutage gibt es viele Aufbrüche in verschiedenen christlichen Denominationen. Und das ist wunderbar zu sehen, wo man Sachen hinterfragt, wo man mit dieser Geschichte irgendwie anfängt zu arbeiten, sie zu studieren und zu versuchen zu verstehen, was ist da bloß falsch gegangen? Was macht man da? Und ich denke, die einzige Antwort ist, dass wir zurückkommen zu dieser Perspektive und zu diesem Prinzip, dass wir einsehen, Gott hat dieses kleine Volk benutzt, um dich und mich zu segnen. Was können wir tun? Wir können zurücksegnen. Wir können zurücksegnen. Wir können dieses Volk segnen. Wie? Naja, das müssen wir entscheiden. Aber die Möglichkeiten sind nicht wenige. Man muss kreativ sein. Man kann sich mit jüdischen Menschen befreunden. Man kann für sie aufstehen. Man kann ihre Schwierigkeiten teilen. Man kann an ihrem Leid teilnehmen. Man kann für sie beten. Man kann durch diese Freundschaft, durch diese Liebe zu diesem Volk unserem Herrn die Möglichkeit geben, seine Liebe an sein Volk zu richten. Wir können ihnen erzählen, wer dieser Jesus ist, an den wir glauben, dass er einen jüdischen Namen hat, Jehoshua, die Rettung Gottes, dass er vor allen Dingen für die verlorenen Schafe des Hauses Israels gekommen ist, dass er von einem jüdischen Mädel in Israel geboren wurde, in Israel sein ganzes Leben gelebt hat, in Israel für unsere Sünden gestorben ist, in Israel auferstanden ist, aus Israel in den Himmel gefahren ist, nach Israel zurückkommen wird, das Ganze nach jüdischen Propheten, die auf Hebräisch geschrieben haben. Ein jüdischer Klassiker. Und die meisten Juden, die meisten jüdischen Leute haben sowas noch nie gehört. Noch nie. Wir haben eine Möglichkeit. Wir haben eine Chance. Wir, die Yeshua uns hierher gesandt hat in diese Stadt, um ein Licht in dieser Stadt zu sein, um gemeinsam in Einheit ihn zu zelebrieren, zu feiern, um gemeinsam Deutschland zu segnen, all die Nationen hier in München zu segnen und auch sein Volk, das ihn nicht kennt und durch uns vielleicht ihn besser kennenlernen wird. Und was wird es anders sein als Leben aus den Toten? Der Herr segne Sie.